ARD.
Hallo zusammen, ich bin Ole Wackermann und starte mit euch jetzt in die neue Woche. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal in ein Parkhaus verliebt habt, aber Björge Köhler von der Genossenschaft Gröninger Hof ist das so gegangen.
Ja, eigentlich wollten wir relativ viel erhalten vom Parkhaus und natürlich ist es sehr, sehr schade und wir trauern dem auch nach, weil man, wenn man sich mit so einem Gebäude anfreundet, damit arbeitet, lernt man es ja auch irgendwie lieben und diese Betonarchitektur hat ja durchaus auch ihren Charme.
Naja, die einen sagen so, die anderen sagen so. Der Liebeskummer hält sich aber doch in Grenzen, denn aus dem Parkhaus Gröninger Hof wird ein Wohnhaus. Ganz tolles Projekt. Und es bleibt doch noch so viel übrig von dem ursprünglichen Parkhaus, dass ganz viel klimaschädliches CO2 eingespart werden kann. Apropos Klimaschutz, es geht auch voran beim Ausbau der Fernwärme in Hamburg. Wo da überall gebaut wird, dröseln wir gleich auf. Und als allererstes kümmern wir uns um unsere Demokratie. Die zu schützen, da sind wir natürlich alle gefordert, aber hauptamtlich und professionell macht das der Hamburger Verfassungsschutz. Der hat heute seinen Bericht fürs vergangene Jahr vorgelegt. Vorher gab es erstmal eine Schweigeminute. Warum? Dazu gleich mehr. Wir haben Montag, den 3. Juni. Herzlich willkommen.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Wer bedroht unsere Verfassung? Wer wünscht sich ein anderes Deutschland, ein autoritär regiertes, in dem es keine freie Presse gibt und Minderheiten verfolgt werden? Oder wer will einen Gottesstaat, ein Kalifat errichten? Darüber wird ja im Augenblick viel diskutiert und Fakten dazu hat heute der Hamburger Verfassungsschutz geliefert in seinem Jahresbericht. Oliver Wuttke war dabei, als der vorgestellt wurde.
Genau, ja.
Es ging aber erstmal ziemlich ungewöhnlich los. Zu Beginn gab es ja eine Schweigeminute.
Ja, das hat man selten. Es ging um den Polizeibeamten, der gestorben ist nach der Messerattacke in Mannheim am vergangenen Freitag. Ist er ja dann an den Folgen seiner Verletzungen gestorben. Ein junger Afghane hat da eine islamkritische Veranstaltung oder die Teilnehmer angegriffen, der Polizist dazwischen gegangen. Und Andi Grote sagt, dass dieser Beamte jetzt gestorben ist, das hat ganz große Betroffenheit ausgelöst in der Innenbehörde, bei der Hamburger Polizei, so intensiv, wie er das seit Jahren nicht erlebt hat.
Deshalb dieser ungewöhnliche Beginn. Nun wissen wir noch nicht genau, was den Täter von Mannheim motiviert hat, aber Extremisten oder Menschen, die sich in diese Richtung entwickeln im Bereich Islamismus, die sind ja auch ein großes Thema im Verfassungsschutzbericht. Ja. Wie viel Raum nimmt das ein?
Ja, das ist zahlenmäßig der größte. 1840 Menschen hier in Hamburg sind in unterschiedlicher Ausrichtung als Islamisten beim Verfassungsschutz bekannt. Da hat sich die Zahl innerhalb von 10 Jahren verdoppelt, sagt Verfassungsschutzchef Thorsten Voss. Und es sind auch 100 mehr als noch im vergangenen Jahr. Ein großer Teil, nämlich 1500, hält dabei auch Gewalt für ein legitimes Mittel, um politische Ziele durchzusetzen. Das klingt jetzt krass und das ist es natürlich auch, aber man muss auch mal sehen, wir haben aus diesem politischen Spektrum heraus im vergangenen Jahr insgesamt 62 Straftaten tatsächlich auch gehabt, davon 6 Gewaltdelikte und das heißt also, nicht jeder, der die Gewalt billigt, wendet sie auch tatsächlich selber an. Trotzdem sagt der Verfassungsschutz, gerade durch die Gaza-Konflikte jetzt im Augenblick, ist die Stimmung in dieser Szene extrem aufgeheizt und da kann ganz schnell was überkochen. Und vor allem junge Menschen lassen sich im Augenblick sehr leicht für extremistische Gruppen oder Ansichten begeistern, wie jetzt zum Beispiel gerade die Demos von Muslim Interaktiv auf dem Steindamm in St. Georg gezeigt haben.
Auf der anderen Seite wird die Demokratie ja auch bedroht von Rechts- und auch von Linksextremisten. Was steht dazu in dem Bericht?
Ja, wir haben gut 1000 Linksextremisten in Hamburg. Es werden aber immer weniger. Die Szene ist auch intern zerstritten, sagt der Verfassungsschutz. Und da geht es um die Frage, wie hältst du es mit Israel? Die Rote Flora zum Beispiel warnt ausdrücklich vor Antisemitismus. Andere Gruppen unterstützen fast bedingungslos die Palästinenser und damit auch die Terroristen der Hamas. Straftaten aus diesem Milieu gab es im vergangenen Jahr sogar deutlich mehr einen sprunghaften Anstieg, vor allem bei Sachbeschädigungen, heißt es. Und dann haben wir den Rechtsextremismus. Die AfD, die gehört hier in Hamburg nicht dazu zu dieser Zählung. Gut 400 Personen sind bekannt, darunter neu als Beobachtungsobjekt die Staats- und Wirtschaftspolitische Gesellschaft. Ganz klar ein rechtsextremistischer Verein, sagt der Verfassungsschutz. Diese Gruppe versucht zum Beispiel die deutsche Geschichte umzudeuten. Mehr als 700 Straftaten gehen auf das Konto von Rechtsextremisten hier in Hamburg. Darunter dann aber auch ganz häufig zum Beispiel das Zeigen des Hitlergrußes, so ein Propagandadelikt als gezielte Provokation. Aber es ist tatsächlich der größte Bereich der politisch motivierten Straftaten. Und dann haben wir noch 340 Reichsbürger, Anhänger zum Beispiel von solchen Menschen wie König Peter. Das ist ein Mann aus Sachsen-Anhalt, der hat vor 4 Jahren das Königreich Deutschland ausgerufen und gerade neulich seine Untertanen hier in Hamburg mal besucht.
habe ich gar nicht mitbekommen, ehrlich gesagt. Das sind aber mal, man sieht, es ist sehr vollständig in so einem Verfassungsschutzbericht. Das sind die nüchternen Fakten. Was macht denn jetzt Innensenator Andi Grote daraus? Aus welcher Richtung kommt für ihn so die größte Bedrohung für die Demokratie?
Ganz klar, Islamismus ist eine große Gefahr, weil die Stimmung so aufgeheizt ist mit dem Gaza-Konflikt und da einzelne Taten draus entstehen können, die wirklich bedrohlich sind. Generell sagt Andi Grote aber, Deutschland steht nicht davor, dass hier demnächst die Scharia eingeführt wird. Die eigentliche Bedrohung kommt nach seiner Ansicht von rechts und die Islamisten sind da eher zweite Geige.
Es ist komplett konträr gegen das Grundgesetz gerichtet. Gleichwohl stehen wir nicht vor der Einrichtung eines Kalifats. Beim Rechtsextremismus ist es so, dass wir dort auf breiter Ebene Einfluss auf die politische Meinungsbildung haben. Auch dort geht das Spektrum ja bis hin zu rechtsterroristischen Taten, wo Menschen ums Leben gekommen sind in den letzten Jahren in Deutschland. Und wir haben halt eine AfD, die in drei Landesverbänden gesichert rechtsextremistisch eingestuft ist und die eben hohe Zustimmungswerte hat und gegebenenfalls Einfluss auf Regierungsmacht bekommen kann.
Ja, da sind wir im Bereich ja auch schon wieder der politischen Meinung. In der CDU wird das ja teilweise auch anders gesehen, als das Grote von der SPD jetzt gesagt hat gerade. Aber klar ist ja, ich glaube, da sind wir uns relativ einig, es sind ungemütliche Zeiten, Extremismus nimmt zu. Was passiert denn konkret, um dem dann entgegenzutreten?
Man versucht, was man kann. Da sind dem Staat aber Grenzen gesetzt. Der kann ja nicht einfach alles verbieten, was nicht gefällt. Und genau das ist das Problem. Zum Beispiel im Bereich Islamismus. Seit Jahren wissen wir, dass IZH, die blaue Moschee an der Alster, das ist so ein bisschen der verlängerte Arm des Regimes in Teheran. Das ist sogar gerichtsfest nachgewiesen. Und jetzt versuchen sie, das so wasserdicht zu machen, dass auch ein Verbot dieses Vereins, des Trägervereins möglich ist, ohne dass das gerichtlich anfechtbar ist. Auch das geht eben in der Demokratie. Man muss dann juristisch auf der sicheren Seite sein. Das scheint aber demnächst auch tatsächlich zu passieren. Und ähnlich sieht es bei diesem Verein Muslim Interaktiv aus.
Das dauert möglicherweise alles ein bisschen. Umso wichtiger ist auch Engagement für die Demokratie an anderer Stelle. Danke, Ole.
Ja.
Vor 8 Jahren ist ein 18-Jähriger in einer Hamburger Zahnarztpraxis ums Leben gekommen. Er wurde unter Vollnarkose behandelt und dabei wurden Fehler gemacht. Der Gerichtsprozess zu diesem Fall läuft noch. Heute hat ein Sachverständiger ausgesagt und dieser Zahnarzt hat klar gesagt, zu der Behandlung in der Altonaer Praxis hätte es Alternativen gegeben. Und darüber hätte die Zahnärztin auch mit dem 18-Jährigen sprechen müssen. Und noch etwas hat der Sachverständige gesagt. Die Vollnarkose hatte damals ein Anästhesist durchgeführt. Der hat eingeräumt, dass er gar nicht alle Geräte, die er da brauchte, dabei hatte. Aber auch dafür sei die Zahnärztin mitverantwortlich, hat der Sachverständige heute gesagt. Denn wer in seiner Praxis Vollnarkose anbietet, der muss dafür sorgen, dass die Praxis dafür ausgestattet ist. Gute Nachrichten gibt's zum Thema Wohnungsbau in Hamburg. Das Parkhaus Gröninger Hof an der Willy-Brandt-Straße, das wird fürs Wohnen umgebaut. Eine Genossenschaft lässt kommendes Jahr die Parkdecks abreißen. 90 Sozialwohnungen sollen da entstehen auf dem alten Parkhausfundament. Und weil man das eben recycelt, wird ganz viel klimaschädliches CO2 eingespart, sagt Björge Köhler von der Genossenschaft Gröninger Hof.
Allein der Erhalt dieser wenigen und am Ende kaum sichtbaren Bauteile spart uns 42% CO2 ein gegenüber einem Neubau. Insofern, es lohnt sich, um jeden Kubikmeter Beton zu ringen, auch wenn wir damit nicht so weit gekommen sind, wie wir ursprünglich mal vorhatten.
Also alte Gebäude recyceln, das bringt richtig was für den Klimaschutz. 38 Millionen Euro kostet der Umbau. Ja, tolles Projekt. Weitere Genossenschafter werden noch gesucht. Es wird ja gefühlt ständig und überall gebohrt und gebuddelt und Straßen werden aufgerissen in der Stadt. Und gar nicht wenige Baustellen haben tatsächlich mit dem Klimaschutz zu tun. Bis 2045 soll Hamburgs Wärmeversorgung klimaneutral werden, also weg von fossilen Brennstoffen hin zu Fernwärme und Wärmepumpe zum Beispiel. Das Ziel haben sich jedenfalls die Hamburger Energiewerke gesetzt. Und die haben heute mal einen Zwischenstand präsentiert. Anja Grigoleit kennt sich da aus. Anja, wenn da Straßen gesperrt sind wegen einer Baustelle, kann das also auch mit der Wärmewende zu tun haben?
Ja, auf jeden Fall. Also dieses Ziel haben sich nicht nur die Hamburger Energiewerke gesetzt, sondern hat ja der Senat vorgegeben, dass man die Klimaneutralität bis 2045 erreichen möchte. Und da passiert ganz viel, was wir nicht so deutlich mitkriegen. Also auch der neue Elbtunnel für die Südleitung der Fernwärme vom Bubendeiufer zum Hindenburgpark. Da sieht man ja auch nur die beiden großen Löcher. Kirsten Fuß ist die technische Geschäftsführerin der Hamburger Energiewerke. Aber ein Bauwerk, das ist vielen bestimmt schon an der A7 A7 ins Auge gefallen, nämlich an der Ausfahrt Waltershof. Da gibt es so ein großes, rostiges Ding.
Ja, das große, rostige, runde Ding, unsere Thermoskanne, ist ein Wärmespeicher. Und dieser Wärmespeicher nimmt sozusagen das gelieferte Wasser, speichert es zwischen und macht es uns möglich, damit tageweise und wochenweise zu überbrücken. Das heißt, wenn das Angebot hoch ist, können wir einspeichern. Wenn das Angebot da ist, können wir ausspeichern. Und das wird aber noch begrünt und verkleidet und auch bepflanzt. Und es wird ein sehr hübscher Anblick, wenn man mal nach Hamburg reinfährt.
Ja, und um die Größe dieser Thermoskanne heute mal anschaulich zu machen, Kirsten Fuß genau nachgerechnet, 50 Millionen Liter heißes Wasser passen da rein. Und wenn man den großen Saal der Elbphilharmonie fluten würde, dann wären das in Anführungsstrichen nur 40 Millionen Liter. Also reichlich Platz in dem rostigen Ding.
Boah, das ist mal eine Thermoskanne, das kann man echt sagen. Es gibt ja aber auch noch so kleinere Baustellen, wo es tatsächlich mal sein kann, ich fahre irgendwo lang und dann, ups, Straße wird aufgerissen und das hat dann mit Fernwärme zu tun?
Ja, das gibt es natürlich auch noch, diesen ganz normalen Leitungsbau. Die Hamburger Energiewerke sind ja komplett in städtischer Hand. Das heißt, auch Umweltsenator Jens Kerstan ist im Aufsichtsrat und hat heute auch was zum Netzausbau gesagt. Denn es sollen in erster Linie möglichst viele mehrgeschossige Gebäude an das Fernwärmenetz angeschlossen werden.
Der genaue Ausbauplan, wo wir dann genau sagen können, was die Regeln in jeder Straße sein werden. Da sind wir noch am Arbeiten, denn das ist in der Tat ein Problem. Also nur die Großen anzuschließen, das geht nicht. Aber Einzel- und Reihenhäuser sind einfach auch wirklich für die Fernwärme nicht geeignet, weil sie zu wenig Wärme abnehmen und dafür die Leitungen einfach zu teuer sind.
Welche Ecken da wann und wie genau in Betracht kommen? Ab dem Sommer soll es ein digitales Tool auf der Website der Energiewerke geben, wo man dann schauen kann, ob eine, wie es so schön heißt, Anschlusswahrscheinlichkeit an die leitungsgebundene Fernwärme besteht.
Also so lange müssen alle, die jetzt neugierig sind, wird jetzt meine Straße an Fernwärme angeschlossen, habe ich da eine Chance, müssen so lange noch warten?
Ja.
Wir haben ja schon Sommer, also Sommer heißt dann Spätsommer.
Naja, ich sag mal, wir haben den meteorologischen Sommer, aber der kalendarische braucht ja noch ein bisschen. Aber also Sie haben es heute nicht ganz genau gesagt, es ist in Arbeit und es soll kommen. Und es gibt ja vorher auch schon so einen Vorläufer, so eine Wärmenetzeignungskarte auf der Seite der Umweltbehörde. Aber wie gesagt, also wo es genau eine Anschlusswahrscheinlichkeit gibt, das muss man dann gucken, ob es bei dir im Reihenhaus ist oder im Eigenheim. Wahrscheinlich eher nicht, wenn du denn die Leitung extra legen müsstest, wäre das extrem teuer.
Klar ist ja, so oder so, das Ganze kostet enorm viel Geld, die ganze Wärmewende, diese Thermoskanne, die mehr Wasser fasst als der Elfi-Konzertsaal. Wie viel muss da so investiert werden?
Für die Hamburger Wärmewende sind Investitionen zwischen den Jahren 2022 und 2028 von insgesamt rund 2,85 Milliarden Euro vorgesehen. Und dann sind wir ja immer noch nicht so ganz bei der Klimaneutralität. Die will Hamburg ja erst 2045 geschafft haben. Und dazu nochmal der Umweltsenator.
Das Unternehmen produziert ja im Moment sehr viel mit Kohle und mit Müllwärme. Und in Zukunft wollen wir aus der Kohle aussteigen und dann erneuerbar. Also insofern alle, die dann Kunden der Fernwärme sind oder werden, werden dann eine deutlich ökologischere Wärme bekommen.
Wie gesagt, wahnsinnig viel investiert. Aber letztendlich haben die Hamburger Energiewerke heute auch das Geschäftsjahr 2023 mit einem Gewinn abgeschlossen, nämlich mit 86 Millionen Euro. Mit gut 80 Millionen hatten sie nur gerechnet. Dass es mehr geworden ist, liegt daran, dass sie einfach Neukunden gewonnen haben. Also gut 13.000 neue Wohneinheiten versorgt man jetzt mit Fernwärme. Insgesamt versorgen die Hamburger Energiewerke jetzt gut 544.000 Wohneinheiten.
Und das rechnet sich offenbar auch, jedenfalls für die Energiewerke. Vielen Dank, Anja. Und das war's für diesen Montag. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt diesen Podcast gerne weiter. Ihr könnt ihn auch abonnieren, in der ARD Audiothek zum Beispiel. Morgen bin ich dann wieder da mit einer frischen Folge. Bis dahin, tschüss.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.